Bismillahirrahmanirrahim. Mit dem Namen Gottes des Gnädigen, des Barmherzigen fangen wir an. Gottes ist der Orient. Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Johann Wolfgang von Goethe. Ich begrüße Sie alle herzlich zu diesem heutigen Vortrag, der den Titel hat: Johann Wolfgang von Goethe, ein Moselmann? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Zunächst zum Titel. Wer Goethe war, wissen viele von Ihnen bestimmt viel besser als ich. Goethe ist im Jahre 1749 in Frankfurt geboren, starb 1832 in Weimar. Zwischen diesen zwei Daten hat er vieles gemacht, vieles bewirkt und gewirkt und vieles geschrieben und sehr viel hinterlassen auf verschiedenen Gebieten, nicht nur im Bereich der Literatur, sondern auch im Bereich der Wissenschaft. Hatte seine eigenen Theorien und Ideen der Pflanzenwelt, zu der Farbenlehre, zu verschiedenen Bereichen, aber vor allem im literarischen Bereich hat er sich hervorgetan, kann man sagen. Und er ist, das kann man sagen, der Leuchtturm der deutschen Sprache, der deutschen Kultur. Und nicht von ungefähr hat man sich hier in Deutschland dafür entschieden, dass die Einrichtung, die Deutschland weltweit vertritt und die deutsche Sprache und die deutsche Kultur vermittelt, eben den Namen Goethe trägt. Diejenigen von uns, die in ihren Ländern zunächst Deutsch gelernt haben, die haben dies mit großer Wahrscheinlichkeit am Goethe-Institut getan. Und dies bringt uns zum zweiten Wort hier im Titel. Also Goethe, wissen wir, wer das ist. Aber warum jetzt im Titel das Wort Moselmann? Das Wort Moselmann hat man verwendet in der Zeit von Goethe zu dem Wort, das wir heute verwenden, Muslim. Und es kann sein, dass dies daher kam, dass es im Türkischen Müslemann heißt und daher Moselmann. Goethe hat das Wort so verwendet, zum Beispiel in der Ankündigung seines westöstlichen Divans, wo er gesagt hat, er lehnt, also er von sich aus, der Verfasser, er lehnt den Verdacht nicht ab, dass er selbst ein Moselmann sei. Und da sind wir schon mitten im Thema. Er lehnt den Verdacht nicht ab, dass er selbst ein Moselmann sei. Aber bevor ich zum eigentlichen Thema komme, Goethe und der Islam und was er dazu gesagt hat, zunächst Goethe und ich. Nicht, dass Sie denken, vor Ihnen oder vor euch sitzt ein Goethe-Kenner, der das ganze Werk vielleicht gelesen hat und heute Abend hier darüber berichtet. Dem ist nicht so. Das ist nicht der Fall. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen erzählen, wie meine Beziehung so zu Goethe ist, in Kürze. Und dann kommen wir eben zu unserem eigentlichen Thema des Abends, nämlich Goethe und der Islam. Meine erste Bekanntschaft mit Goethe war in Kairo 1990, als ich angefangen habe, dort Deutsch zu lernen, um mich vorzubereiten auf meine Einreise in die Bundesrepublik Deutschland. Ich kam dann 1991 nach Deutschland, habe in Heidelberg Deutsch gelernt. Und die Sprachschule, an der ich die deutsche Sprache gelernt habe, hat 1991 einen Ausflug nach Frankfurt organisiert. Und bei diesem Ausflug haben wir das Goethe-Haus in Frankfurt besucht. Das war dann praktisch meine zweite Begegnung mit Goethe. Und dann vergingen relativ viele Jahre, bis ich wieder zu Goethe zurückkam und mich dann mit ihm ein bisschen beschäftigt habe. Anfang des dritten Jahrtausendes, also nach 2000, habe ich erst richtig angefangen, mich mit der deutschen Literatur zu beschäftigen. Und dann erschien es mir angebracht und naheliegend, dass ich doch etwas von Goethe lese. Und was habe ich mir geholt? Was ist das bekannteste von Goethe? Faust. Ganz genau. Und dann habe ich mir Faust mit seinen zwei Teilen geholt und mich damit beschäftigt. Und dann vergingen wieder einige Jahre. 2007 kam ich nach Wolfsburg. Und eine der ersten großen Veranstaltungen, die ich hier begleiten durfte, war die Veranstaltung im Schloss mit einem Vortrag von Frau Mommsen. Katharina Mommsen ist, glaube ich, momentan die bekannteste und renommierteste Goethe-Forscherin der Welt. Die lebt zurzeit in Amerika, war aber, bevor sie emigriert war, viele Jahre auch hier in Deutschland tätig, in Berlin, an der Freien Universität und woanders. Und sie hat vieles geschrieben und ein Standardwerk von ihr ist Goethe und die arabische Welt. Dazu kommen wir aber später. Auf jeden Fall in diesem Zusammenhang habe ich mich nochmal mit Goethe beschäftigt. Und weil Hermann Hesse mein Lieblingsschriftsteller ist, habe ich etwas von ihm geholt, was er über Goethe geschrieben hat. Nämlich dieses Büchlein hier, Hermann Hesse, Dank an Goethe. Da ist eine Auswahl an verschiedenen Gedichten oder Zitaten von Goethe, ist schön und leicht zu lesen. Als Frau Mommsen hier war und ihren Vortrag gehalten hat, hat sie mir dieses Buch hier geschickt. Und das ist an sich ihrem Standardwerk Goethe und die arabische Welt entnommen. Das hat man 2004 veröffentlicht. Das hat den Titel Goethes Blick auf die arabische Welt. Und das war auch schön und leicht zu lesen. 2008, glaube ich, hat mir Herr Arnold Landen, dem einen oder anderen von Ihnen hier bekannt, ist ein Wolfsburger Künstler hier in Wolfsburg zu Hause in Reislingen. Er hat mir dann dieses Buch hier geschenkt, Wilhelmsmeisters Wanderjahre, das ich dann auch gelesen habe, auch mitgenommen habe nach Ägypten in den Ferien und dort in der Wüste unter der Sonne praktisch gelesen habe. 2009 oder 2010, glaube ich, habe ich mir dann das Büchlein hier geholt, Die Leiden des jungen Werther. Das war auch sehr interessant und sehr schön zu lesen. Und in diesem Jahr 2010 bin ich eingeladen worden von Frau Mommsen zu ihrem 85. Geburtstag, den sie in Weimar gefeiert hat. Und da haben wir ein ganzes Wochenende mit verschiedenen Freunden und Gästen verbringen dürfen. Und bei der Gelegenheit habe ich das Haus Goethes und auch das Haus Schillers besuchen dürfen, mich ein bisschen mit den beiden auseinandersetzen können. Goethe war ja fast 50 Jahre in Weimar zu Hause mit Unterbrechungen, wo er eben unterwegs war. Aber das war dort sein Haus und in der Nähe war auch das Haus von Schiller. Wie gesagt, die zwei habe ich besucht und Verschiedenes in der Zeit auch dort gelesen. Wie Sie wissen, war ich dann 2011 nach Ägypten gegangen. Und in der Zeit, 2012, das heißt letztes Jahr, ich glaube 2011, 12, auf jeden Fall in der Zeit habe ich auch weitere zwei Sachen von Goethe gelesen. Einmal war das die Wahlverwandtschaft oder die Wahlverwandtschaften. Und dann habe ich seinen Briefwechsel mit Schiller gelesen und im Geiste habe ich natürlich immer wieder das Bild in Weimar, die zwei Häuser nicht weit voneinander und wie man eben die Leute damals, da gab es ja kein SMS und kein E-Mail und da hat man eben einen Boten geschickt, der die Briefe dann überbracht hat. War sehr schön, also die Wahlverwandtschaften habe ich in Ägypten gelesen und dann diesen Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller. Aus all dem nur zwei Zitate. Ein Zitat aus Die Leiden des jungen Werther und ein Zitat aus Die Wahlverwandtschaften. Ich mache das oft so, wenn ich ein Buch lese, dass ich mir einiges notiere, was mir gefällt. Manchmal teile ich das auch anderen mit. Heute Abend teile ich euch, Ihnen diese zwei Zitate mit. Aus Die Leiden des jungen Werther. Da schreibt er an einen Freund, ich will, lieber Freund, ich verspreche dir es, ich will mich bessern. Will nicht mehr ein bisschen Übel, das uns das Schicksal vorlegt, wiederkeulen. Wie ich es immer getan habe, ich will das Gegenwärtige genießen, und das Vergangene soll mir vergangen sein. Und dann ein Zitat aus Die Wahlverwandtschaften. Auch auf dem festen Lande gibt es wohl Schiffbruch. Sich davon auf das Schnellste zu erholen und herzustellen, ist schön und preiswürdig. Ist doch das Leben nur auf Gewinn und Verlust berechnet. Wer macht nicht irgendeine Anlage und wird darin gestört? Wie oft schlägt man einen Weg ein und wird davon abgeleitet? Wie oft werden wir von einem scharf ins Auge gefassten Ziel abgelenkt, um ein höheres zu erreichen? Der Reisende bricht unterwegs zu seinem höchsten Verdruss ein Rad und gelangt durch diesen unangenehmen Zufall zu den erfreulichsten Bekanntschaften und Verbindungen, die auf sein ganzes Leben Einfluss haben. Das Schicksal gewährt uns unsere Wünsche, aber auf seine Weise, um uns etwas über unsere Wünsche geben zu können. Warum gerade diese zwei Zitate? Das werden Sie sich später denken können, womit das zusammenhängt in Goethes Welt, in Goethes Bild auch über den Islam. Nun zum eigentlichen Thema der heutigen Veranstaltung, nämlich Goethe und der Islam. Wenn wir von dem Islam sprechen, dann sprechen wir von Gott, dann sprechen wir vom Koran, vom Buche Gottes und dann sprechen wir auch vom Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm. Und natürlich auch über den Islam, was der Islam bedeutet. Und zu diesen vier Begriffen werde ich jeweils immer etwas hier zitieren, was Goethe darüber oder dazu gesagt hat oder auch gedacht hat. Zunächst einmal Gott. Goethe hat fasziniert am Islam, der Ein-Gott-Glaube. Und dies hat er auch immer wieder gesagt. Zum Beispiel lesen wir in einem Gedicht im westöstlichen Divan, Jesus fühlte rein und dachte, nur den einen Gott im Stillen. Wer ihn selbst zum Gotte machte, kränkte seinen heiligen Willen. Und so muss das Rechte scheinen, was auch Mahomet gelungen. Mahomet ist die Wortbezeichnung, die man damals für Mohammed verwendet hat. Mahomet. Das werden wir einige Male hören oder lesen. Also nochmal. Und so muss das Rechte scheinen, was auch Mahomet gelungen, nur durch den Begriff des einen hat er alle Welt bezwungen. Also Mohammed durch diesen einen Gott glauben, durch diesen Monotheismus. Goethe sagt in seinen Noten und Abhandlungen zum westöstlichen Divan, der Glaube an den einigen Gott wirkt immer geisterhebend, indem er den Menschen auf die Einheit seines eigenen Inneren zurückweist. Der eine Gott, seine Schöpfung, die Schöpfung Gottes und der Mensch auch als Einheit in dieser Schöpfung. Er sagt, um weitere zwei Gedichte hier zu nennen, in denen er von Gott spricht. Durch seine Bekanntschaft mit dem Islam wusste er von den 99 Namen Gottes und dass es eventuell auch einen 100. Namen gibt. Und er sagt von Gott, er, der einzig Gerechte, will für jedermann das Rechte, sei von seinem 100 Namen dieser hochgelobet. Amen. Er, der einzig Gerechte, will für jedermann das Rechte. Manchmal will er das für jedermann, aber jedermann will das nicht für sich. Das ist dann selber schuld. Er, der einzig Gerechte, will für jedermann das Rechte, sei von seinen 100 Namen dieser hochgelobet. Amen. Und natürlich auch der Vierzeiler, den wir anfangs genannt haben, also mit dem ich praktisch eingestiegen bin, nämlich die Allmacht Gottes. Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident, Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Das heißt, einmal der Ein-Gott-Glaube, den Gott hier in einem Gedicht und in einem Kommentar zum Divan kundgetan hat, aber auch diese Gedichte, einmal die absolute Gerechtigkeit Gottes und seine Namen und einmal die Allmacht Gottes, die er immer wieder lobpreist oder beschreibt in seinen Gedichten.